NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Der gebürtige Oldenburger Timo Wopp gehört zu den großen politischen Kabarettisten Deutschlands. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er nimmt einfach alles gnadenlos auseinander, ganz analytisch, bissig und mit sehr viel Humor. In der kommenden Woche, da ist er zu Gast im Apollo-Kino in Hannover und ich spreche gleich mit ihm über sein Programm, die Lust an der Zuspitzung und darüber, warum Kabarett gerade jetzt so wichtig ist. Und außerdem werfen wir einen ersten Blick in die neue Ägypten-Dauerausstellung im Römer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Scharf, schnell und ziemlich gnadenlos. Timo Wopp ist in Oldenburg geboren, lebt in Berlin und gehört zu den pointiertesten politischen Kabarettisten Deutschlands. Dazu kann er auch noch hervorragend jonglieren. Und in seinem aktuellen Programm nimmt er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auseinander. Analytisch, bissig und mit ganz viel trockenem Humor. In der kommenden Woche, da ist er im Apollo-Kino in Hannover zu Gast. Und ich freue mich, dass du heute für uns Zeit hast. Hallo Timo.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Kabarett soll ja unterhalten, aber auch immer so ein bisschen wehtun. Wo ziehst du für dich die Grenze zwischen Zumutung und das Publikum zum Lachen bringen?
Naja, meine Grenze ist ja grundsätzlich ziemlich locker gesetzt, würde ich sagen, weil ich mich am meisten mit meiner eigenen moralischen Flexibilität beschäftige. Und wenn ich mich selbst durch den Kakao ziehe, kann ich natürlich viel weiter gehen, als wenn ich jetzt immer nur andere benennen würde oder das Fehlverhalten von anderen auf der Bühne thematisieren würde. Das spielt bei mir natürlich eine Rolle. Ich meine, ich bin ja nicht losgelöst von unserer aktuellen Zeit. Das fließt bei mir alles ein. Aber ich finde es viel spannender sozusagen, ja, den kleinen Elon Musk, den kleinen Trump, den kleinen Merz vielleicht auch in mir zu entdecken und mal zu gucken, wo ich mich denn moralisch schizophren verhalte und das dann sozusagen zu thematisieren. Und wenn ich sowas mache, wenn ich sozusagen mich selbst auch zum Opfer meiner eigenen Comedy mache, dann sind auch die Leute viel bereiter, ganz schön weit mitzugehen.
Was treibt dich aktuell besonders um?
Aktuell, glaube ich, treibt uns alle ziemlich um, dass diese Welt scheinbar ziemlich aus den Fugen ist. Und ich bemühe mich darum, ja, relevanten Eskapismus zu bieten. Also, dass die Leute schon bei mir abends mal in eine andere Welt eintauchen, jetzt nicht zum 10. Mal hören, wie bescheuert das ist, was Donald Trump gemacht hat, sondern vielmehr mal diese ganz großen Themen runtergebrochen auf eine Person, vielleicht auch auf Familiensituation, vielleicht vor allem bei mir, darum geht es ja auch in Hannover, auf Arbeitssituation. Bei mir ist ja immer das Thema Arbeitswelt ziemlich groß. Auch da herrscht viel Unsicherheit, viel Schizophrenie, viele Dinge, bei denen die Leute nicht so wirklich wissen, wo es hingeht. Also eigentlich segeln ja alle gerade nur auf Sicht und da, wo so ja, Paradoxien im Raum sind, da weißt du auch, dass es immer gefunden Fressen für selbstironische Comedy.
Wenn du gerade auf Tour bist, sag mal, wie verändert sich dein Programm, wenn du Abend für Abend auf neue Städte und natürlich auch immer auf neues Publikum triffst? Bist du da super spontan oder ist das Programm eigentlich schon klar?
Also das Programm, mein Abendprogramm an sich, das heißt ja sorry, das ist im Prinzip klar. Und die Abendprogramme, die man im Bereich Comedy, Kabarett, Stand-up, wie auch immer schreibt, die muss man auch so schreiben, dass sie losgelöst von der Tagespolitik funktionieren. Weil so schnell, wie die Säue heutzutage durchs Dorf getrieben werden, da ist morgens etwas ganz großes Thema, was abends schon nicht mehr relevant ist. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, den Leuten abends was anderes zu bieten, als zum Beispiel die Fernsehsendung, Radioshows, die dann ja auch wochenpolitisch, tagespolitisch die Sachen aufarbeiten. Insofern ist ein großer Teil losgelöst und trotzdem bin ich nicht losgelöst von der Tagesstimmung. Wenn in Berlin, in Hannover, in Hamburg Schneechaos ist und ich komme abends auf die Bühne und sage, ach, was haben wir doch alle für einen schönen Tag gehabt und die Leute sind auf Blitzeis zu mir ins Theater geschlittert, dann fließt das natürlich alles mit ein. Ich sag mal so, Einstieg zwischendurch, der Zeitgeist, die Tagesstimmung spielt immer eine Rolle und die macht auch einen Anteil im Programm, zumindest was die Stimmung anbelangt, aus. In Hannover mache ich ja wiederum seit gut 2-3 Jahren was anderes. Das ist ja so eine fortlaufende Reihe. Da ist es noch viel aktueller und viel neuer sozusagen, aber da sprechen wir vielleicht nochmal drüber.
Ganz genau, können wir direkt machen. Also du coachst ja im Grunde so ein bisschen dein Publikum in Hannover. Oder? Kann man so sagen?
Ja, da muss ich selber lachen. Ich coache mein Publikum, aber vor allem mich selbst um Kopf und Kragen. Und vor allem habe ich ja in Hannover, da heißt meine fortlaufende Reihe ja die Work Hard, Play Hard Show, die Timo Wop Masterclasses. Und das ist nächste Woche die Masterclass 9.0, also die neunte in dieser Reihe, jetzt zum Auftakt in diesem Jahr. Wir hätten niemals gedacht, dass wir überhaupt ins dritte Jahr kommen. Und ich habe immer, und das ist das Besondere, einen Meisterschüler oder eine Meisterschülerin auf der Bühne, meistens jemand aus dem Bereich Klavierkabarett, und zum großen Vergnügen des Publikums coache ich diese Person auch noch. Also das war in der Vergangenheit Sebastian Krämer oder Matthias Brodovi oder Michael Krebs, also wirklich gestandene Kabarettisten, denen ich auf der Bühne erzähle, warum es bei denen noch so hakt, warum es nicht so richtig läuft, und die liefern natürlich eine brillante Sache nach der nächsten ab, und ich als Coach sage immer, ja, aber versuch da mal in dich reinzuhorchen, du hast auch gemerkt, das Publikum hat reagiert, aber es ist ja die Kleinkunstfalle, damit verdienst du ja kein Geld. Und das ist dann für die Leute immer noch mal ein großes Vergnügen, eben auch zu sehen, wie ich mit dieser Fallhöhe arbeite, dass der Coach an Leuten rumdoktert, die das eigentlich überhaupt nicht brauchen.
Auf jeden Fall ist die Stimmung immer großartig. Die Leute haben wirklich jede Menge Spaß mit dir und natürlich auch mit deinem Side-Act, der auch noch immer mit auf der Bühne ist. Wenn du auf der Bühne stehst, du bist ja nicht alleine. Also in dem Fall hast du ja noch jemanden am Klavier dabei, aber du jonglierst ja auch noch. Also du bist nicht nur sprachlich sehr, sehr schnell, sondern dabei jonglierst du noch. Wie trainierst du das?
Also erstmal zur Beruhigung des Publikums, das mache ich nicht die ganze Zeit. Also auch das Jonglieren setze ich in homöopathischen Dosen ein. Also ich stehe ja da am Abend zweimal gute 45 Minuten auf der Bühne und da spielt ein paar Minuten das Jonglieren eine Rolle. Ich selbst habe ja wahnsinnig viel trainiert in meiner Jugend, auch in meinem jungen Erwachsenenwerden, weil ich als professioneller Jongleur auf den Varieté-Bühnen der Republik, aber auch international unterwegs war. Hannover, das GOP, Schmidt-Theater, Hamburg, Wintergarten in Berlin. Da habe ich Monate, Jahre meines Lebens verbracht. Insofern ist viel bei mir drin. Das Tolle ist, bei mir ist das Sprechen dazugekommen, obwohl ich schon vorher sprechen konnte. Ich konnte vor dem Jonglieren sprechen, aber ich habe es nie benutzt. Das ist eine irre Reihenfolge bei mir, kennt glaube ich kein anderer. Erst sprechen, dann jonglieren. Aber mittlerweile verbinde ich beides und ich versuche, sage ich mal, Wirtschaftsthemen, tagespolitische Themen, irgendwelche kabarettistischen Themen auf Jongliertricks zu übertragen und so auch immer wieder eine Zusammenfassung des Abends zu machen, der aktuellen Situation zu machen. Und jetzt sind wir im Radio. Es wäre doch die schönsten, sinnlosesten 2 Minuten, wenn ich das jetzt hier machen würde für euch, oder?
Ich fände es toll. Ich kann mir das vorstellen, bildlich, durchs Radio durch.
Ja,
aber
gut.
Wer sich es nicht vorstellen kann, kann natürlich gerne vorbeikommen ins Apollo-Kino. Am 20. Januar bist du dort live und man wird von dir gecoacht. Und man geht auch wirklich mit viel guter Laune dann nach Hause. Und was ich großartig finde, bei dir ist wirklich die ganze Zeit gute Laune auch auf der Bühne. Auch dieses Interaktive zwischen euch und auch mit dir und dem Publikum. Da springt immer der Funke über oder hast du auch schon mal eine Situation gehabt, wo du gesagt hast, irgendwie heute...
Ein Publikum ist immer anders und ich sage auch ganz ehrlich, man kann auch immer nur den Korridor beeinflussen, der vom Publikum geboten wird. Also wenn Leute introvertiert sind, das heißt auch ein leises Publikum ist kein schlechtes Publikum. Es gibt ein introvertiertes Publikum, extrovertiertes Publikum. Natürlich ist es leichter mit einem Extrovertierten zu arbeiten, weil dann hat man diese Wellen der Begeisterung. Aber wir alle, die schon lange im Business sind, wir kennen alle diese Abende, wo man bester Laune rausläuft und wusch, volle Kiste gegen eine Wand der Ruhe, des Schweigens. Und das darf der ganzen Sache aber keinen Abbruch tun. Dann arbeitet man, aber wir haben genau wie Tennisspieler, genau wie Sportler, genau wie Fußballer, wir haben Arbeitssiege, wir haben Siege, die fliegen einem nur so zu. Unsere Verantwortung ist immer, den Leuten guten Abend zu machen. Und das meinte ich auch mit, nur weil ich gute Stimmung auf der Bühne habe, es ist bei mir schon dieser, ich nenne es immer relevanter Eskapismus. Also, dass die Leute auch mal die Möglichkeit haben, ganz anders über die aktuellen Themen zu lachen, auch mal rausgeholt zu werden, aber trotzdem bei mir nicht das Gefühl haben, oh, das ist jetzt vollkommen losgelöst von dem, was wir gerade erleben.
Warum sollte man sich deinen Auftritt im Apollo-Kino am 20. Januar auf keinen Fall entgehen lassen?
Einmal, weil ich einen super Meisterschüler haben werde. Normalerweise geben wir ihn vorher nicht bekannt, aber es ist erneut Michael Krebs. Er kommt zum zweiten Mal und wir haben gerade heute im Laufe des Tages entschieden, dass wir so einen Auffrischungskurs mit ihm machen. Und das, was wir heute schon an Ideen zusammen hatten, allein dafür lohnt es sich schon, nächste Woche vorbeizugucken.
Sehr, sehr schön. Ich freue mich drauf und kann nur allen empfehlen, schauen Sie vorbei bei der Masterclass Timo Wop in der kommenden Woche am 20. Januar live im Apollo-Kino. Das ist wirklich ein Abend für alle, die gerne lachen. und auch ab und zu mal schlucken und was lernen möchten. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir auch noch eine tolle Tour. Wie sieht's denn weiter mit deinen Terminen aus?
Oh, es kommen dann noch einige Termine, es kommen auch ein paar Städte im Norden noch. Ich bin in Hamburg, glaube ich, Mitte Februar am 12. im Zentralkomitee und es geht dann ja immer so weiter bei einem. Dann kommen ein paar süddeutsche Städte und so. Ich bin mit Ja Sorry permanent auf Tour, das ist das Abendprogramm, haltet da Ausschau. Und die Masterclass, die gibt's im Moment nur in 2 Städten, in Hannover und in Stuttgart. Und allein das ist ja auch schon wieder ein Grund, ne? Nur Hannover und Stuttgart. Wie exklusiv kann so ein Angebot sein?
Also exklusiver geht es nicht. Aber was mich noch kurz zum Schluss interessieren würde, du kommst ja aus Oldenburg.
Ja.
Wenn du da auf der Bühne stehst, da kennen sie dich ja. Das ist der Timo von nebenan. Der war ja früher schon bei mir in der Klasse oder der hat ja früher schon die Brötchen geholt oder Wie auch immer. Wie aufgeregt ist man dann, wenn man da so vor seinen Leuten steht von früher?
Ja, ich habe es letztes Jahr gehabt, im November, Kulturetage in Oldenburg, altes Heimspiel. Ich habe ja in Oldenburg bin aufgewachsen, habe da Abi gemacht und ich sag mal so, es ist eine andere Form des Aufgeregtsein in Oldenburg, weil ja, man sieht viele bekannte Gesichter dazwischen. Man sieht viele dazwischen, wo man sich denkt, boah, sind die alt geworden? Und dann guckt man in der Pause im Spiegel und denkt sich, ach so, ich ja auch. Ich sehe ja auch gar nicht mehr so aus wie zu Abi-Zeiten. Ist ja erstaunlich. In Oldenburg ist immer das Tolle, da lasse ich es auch zu, es kommen Leute kurz vor knapp noch zu mir in die Garderobe. Die fragen, oh, können wir Timo mal kurz sprechen? Und ich sage, ja, komm kurz rein. Und das ist, ich gehe da mit einer nochmal ganz anderen Grundlaune raus, einfach weil ich auf einmal wieder alte Bekannte und alte Freunde treffe. Also Oldenburg ist speziell für mich.
Timo Wopp, ich bedanke mich ganz herzlich und drücke dir die Daumen für ganz viele tolle Auftritte. Und wie gesagt, viel Spaß im Apollo-Kino Hannover am 20. Januar. Tritt Timo Wopp dort auf. Dankeschön.
Oh, ich danke auch.
Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Das Warten hat ein Ende. Nach 2 Jahren Vorbereitung ist die neue Ägypten-Dauerausstellung im Römer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim zumindest teilweise geöffnet. Doch wie sieht das neue Ägypten eigentlich aus? Svenja Estner hat für uns schon einmal einen Blick in die neuen Räume geworfen.
Ein korpulenter Mann sitzt auf einem Steinblock. Sein Gesicht hat weiche Züge, ein Lächeln deutet sich an.
Das ist der Hemiuno, der Pyramidenbauer, der Architekt. Genau, Kalkstein ist er und was ihn eben so besonders macht, ist, dass er lebensgroß oder überlebensgroß ist. Normalerweise, wenn man eine Privatperson ist, dann hat man eine kleine Statue und er hat so eine große, das ist was ganz Besonderes.
Die Museumsdirektorin Lara Weiß führt durch die Ausstellung im Obergeschoss des Museums durch die Welt des Steins.
Also im zweiten Raum.
Einen Raum weiter geht es um das Leben am Nil. Dort fallen etwa 10 cm große Figürchen auf. Ein Mann mit einem Pflug, gezogen von 2 Kühen. Diese Holzfiguren waren kein Kinderspielzeug, sagt Direktorin Weiß.
Für die alten Ägypter war es immer ganz wichtig, nicht nur den Körper zu erhalten, sondern auch genug Essen und Trinken im Jenseits zu haben und weil man sich nicht darauf verlassen konnte, dass die Nachfahren und die Priester auch wirklich jeden Tag mit Essen kamen, hat man sich solche Modelle mitgenommen, damit man immer genug zu essen hatte im Jenseits.
Es hat 2 Jahre gedauert, bis die Ausstellung endlich eröffnet werden kann und das auch nur zum Teil. Das hat einen ernsten Hintergrund.
Wir hatten vor 2 Jahren leider einen Einbruch hier im Haus und dementsprechend müssen wir natürlich unsere Sicherheitsvorkehrungen verbessern. Und wir haben von der Versicherung die Auflage bekommen, um Hochsicherheitsvitrinen anzufertigen, die es auf dem Markt noch gar nicht gibt. Das macht den Prozess natürlich komplex und die Vitrinen kommen später.
Lara Weiß rechnet damit, dass um Ostern herum alle Vitrinen geliefert und eingeräumt sind. Das Museum wird währenddessen nicht geschlossen, nur einzelne Bereiche könnten vorübergehend gesperrt werden. Und obwohl es diese Einschränkung gibt, kann sich das Museum vor Buchungsanfragen für Führungen kaum retten, freut sich die Projektleiterin Julia Debels.
Und wir merken, dass es da eine wahnsinnige Nachfrage gibt. Also wir sind bis März nahezu vollständig ausgebucht mit allen Slots, die wir haben. Und das freut uns natürlich total, weil wir das mal ganz optimistisch so interpretieren, dass doch irgendwie eine gewisse Sehnsucht offensichtlich nach unserer Ägyptenausstellung besteht.
Auch für Kinder wird es Angebote in der neuen Ägyptenausstellung geben. Zum Beispiel können an einer Steintür Hieroglyphen entziffert werden.
Weil die Hieroglyphen hier auch so schön zu erkennen sind.
Zu anderen Themen soll es in den kommenden Wochen auch Medienstationen geben, sagt die Museumspädagogin Josephine Neithardt.
Unter anderem eben, ja, wie lief eigentlich so eine Mumifizierung ab? Und dann kann man verschiedene Items auf eine Person ziehen und muss das im besten Fall in der richtigen Reihenfolge machen, damit die Person am Ende eben auch mumifiziert wird.
Gerade das Jenseits und der Weg dahin nahmen bei den Ägyptern einen großen Raum ein, erklärt der Kurator der Ausstellung Christian Bayer. Er geht zu drei Vitrinen, die wie gelbe Koffer aussehen. In ihnen liegen bunte Skarabäen, kleine Püppchen und kunstvoll verzierte Götterstatuen.
Für die Ägypter ist das Jenseits auch tatsächlich gedacht wie so eine Reise. Das ist eine Landschaft, die sie sich vorgestellt haben. Und für diese Reise muss man eben ausgestattet sein. Dafür braucht man tolle schützende Amulette, weil es gibt Gefahren auf der Reise. Man begegnet den Göttern in dieser Jenseits-Unterwelt-Situation. Dafür muss man natürlich vorbereitet sein.
Gegenüber stehen 7 Tonnen schwere Steinsärge, in denen die kostbaren Mumien lagen. Apropos Mumien, die suchen Besucher in der neuen Ägypten-Ausstellung leider vergebens. Es gibt aber ein mumifiziertes Nilkrokodil.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Schön, dass Sie heute Abend hier bei uns sind. Gleich erinnern wir an die Malerin Paula Modersohn-Becker, deren Geburtstag sich zum 150. Mal jährt, und schauen, welche Ausstellungen zu sehen sind und zu sehen sein werden. Dann nehmen wir Sie mit ins Schauspiel Hannover zu einem musikalischen Abend. Ich will alles oder nichts über Hildegard Knef. Und wir stellen einen neuen, besonderen Erinnerungsort vor. Die Samson-Schule in Wolfenbüttel, die jüdisches Leben in Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Im nächsten Monat, also genauer gesagt am 8. Februar, jährt sich zum 150. Mal der Geburtstag von Paula Modersohn-Becker. Die viel zu früh gestorbene Malerin hat einen entscheidenden Teil ihres Lebens in der Künstlerkolonie Worpswede verbracht, und dort wird derzeit mit vielen Ausstellungen an ihr Leben und ihr bahnbrechendes Werk erinnert. Einige der Werkschauen gehen in wenigen Tagen zu Ende, aber weitere folgen kurz darauf und werden bis zum Herbst zu sehen sein. Gerhard Znietja über Paula Modersohn-Becker und über die aktuellen Ausstellungen.
Man kann sich heute nur schwer ausmalen, was es hieß, im ausgehenden 19. Jahrhundert als Frau eine künstlerische Karriere einschlagen zu wollen. Umso erstaunlicher, welche Entwicklung Paula Modersohn-Becker nahm, meint Beate Arnold, künstlerische Leiterin der Barkenhoff-Stiftung und eine der Kuratorinnen im Worpsweder Museumsverbund.
Sie ist wirklich eine exzeptionelle Künstlerin. Heute sprechen wir davon, dass sie eine Wegbereiterin der Moderne gewesen ist. Und das zu einer Zeit, wo gerade Frauen es wahnsinnig schwer hatten, im Kunstbetrieb Fuß zu fassen.
Zu Akademien waren Frauen nicht einmal zugelassen. Paula Becker hatte allerdings eine kunstsinnige Familie im Rücken. So kam es, dass sie mit Anfang 20 Unterricht bei dem Maler Fritz Mackensen in Worpswede erhielt. Die folgenden 10 Jahre verbrachte Paula Becker größtenteils an diesem Ort. In der Künstlerkolonie fühlte sie sich aufgehoben wie in einer Familie.
Dazu gehörte Heinrich Vogeler, dazu gehörte Otto Modersohn, dazu gehörte auch Rainer Maria Rilke.
Paula Becker heiratete im Jahr 1901 Otto Modersohn. Ihre Freundin Clara Westhoff wurde mit Rilke vermählt. Heinrich und Martha Vogeler heirateten ebenfalls in jenem Jahr. Die Frauen legten großen Wert auf ihre unabhängige Entwicklung, sagt Beate Arnold.
Wir werden Künstlerinnen. Wie erreichen wir das? Wir sind selbstbestimmt. Wir müssen uns nicht in ein System unterordnen.
Paula Modersohn-Becker war enorm fleißig. In ihrer kurzen Schaffenszeit entstanden 750 Gemälde und rund 2000 Zeichnungen. Trotz Rückschlägen und unbarmherziger Kritiken blieb sie sich und ihrer eigenen künstlerischen Entwicklung treu. Mehrere inspirierende Paris-Aufenthalte brachten ihr den aufkommenden Expressionismus nahe. Ihre Bilder unterscheiden sich dann auch sehr von denen der Künstlerkolonie, sagt Stefan Borchardt, Kurator der großen Kunstschau Worpswede.
Da ist sie ja wirklich am Puls der Zeit. Sie schaut sich Cézanne an, sie schaut sich Gauguin eindeutig an, Henri Rousseau. All diese Dinge nimmt sie wahr, das nimmt sie auf, verbindet das das aber mit den Worpsweder Motiven. Und das macht sie ja so besonders, weil sie macht keine Pariser Großstadtmotive, obwohl sie dort ist. Sie malt Worpsweder Motive.
Im Museumsverbund Worpswede mit seinen 4 Häusern wird all das zurzeit eindrucksvoll gezeigt. Selbstbildnisse, Frauenbilder, Kinderbilder, Landschaften, Stillleben. 4 thematisch unterschiedliche Ausstellungen laufen noch bis zum 18. Januar. Pünktlich zum 150. Geburtstag, dem 8. Februar, beginnen dann 4 neue Schauen unter dem Motto Impuls Paula. Darin wird gezeigt, wie spätere Künstler und vor allem Künstlerinnen aller Kunstsparten sich in ihren Arbeiten auf Paula Modersohn-Becker beziehen. Die Frau, auf deren Werk all dies zurückgeht, starb im Jahr 1907 mit nur 31 Jahren, kurz nach der Geburt ihrer Tochter. Erst ihre Weggefährten sorgten dafür, dass ihr bahnbrechendes Werk an die Öffentlichkeit kam, allen voran der Maler und Bildhauer Bernhard Höttger.
Den sie ja in Paris aufgesucht hat mit seiner Frau und der sie im Atelier besucht hat und sie in ihrem Weg extrem bestärkt hat und der später in seinen persönlichen Aufzeichnungen schrieb, er kniet vor ihr nieder, vor ihrer Persönlichkeit und ihrer Kunst.
Nicht nur zum 150. Geburtstag, sondern auch unabhängig davon wird das Andenken an die einzigartige Künstlerin in Worpswede hochgehalten, sagt Beate Arnold.
Paula Modersohn-Becker ohne Worpswede ist nicht zu denken und Worpswede ohne Paula Modersohn-Becker ist nicht zu denken.
Der Dienstagabend, ich freue mich sehr, dass wir ihn gemeinsam verbringen hier im Kulturspiegel. Schwarz geschminkte Augen, eine ganz rauchige Stimme, Berliner Schnauze. Das waren die Markenzeichen von Hildegard Knef. Vor 100 Jahren, am 28. Dezember, wurde die Schauspielerin, Sängerin und Autorin in Ulm geboren. Das Schauspiel Hannover widmet ihr aus diesem Anlass einen musikalischen Abend unter der Überschrift »Ich will alles oder nichts«. Agnes Bührig hat sich eine der Proben angesehen.
Am Anfang lief es langsam, das Leben.
Bühne frei für Fernsehunterhaltung im Stil der 1960er Jahre. Vor einem gerüschten blassrosa Vorhang sitzt Schauspielerin Ohanna Solomon als Hildegard Knef auf einem Flügel. Knallrotes Oberteil, die Beine lässig übereinander geschlagen. Mutlosigkeit heißt der Titel, in dem sie vom Auf und Ab ihres Lebens singt, Übermut, Zärtlichkeit, Tränen. In Ausschnitten aus Fernsehinterviews, die auf den Vorhang projiziert werden, tritt Hildegard Knef selbst auf.
Die Veränderung, die Veränderlichkeit ist ja wohl das Beständigste in unserem Leben. Es ist nun mal ein unordentliches Leben, jedes Leben, selbst wenn sie versuchen, es sehr ordentlich zu gestalten.
Hildegard Knefs Leben erzählt über ihre größten Hits, aber auch mit dem Weltuntergangschanson »Die Herren dieser Welt«, begleitet von Live-Musikern auf der Bühne. 3 Frauen und ein Mann stellen sie in verschiedenen Lebensaltern, in verschiedenen Gemütszuständen dar. Michael Lippold etwa schlüpft dafür in ein weißes Cocktailkleid, wird zum wandelnden Rosenstrauß.
Für mich sonst Worte rum.
1968, kurz nach der schwierigen Geburt ihrer Tochter Christina, schreibt sie den Chanson, der ihr Markenzeichen werden soll. Für mich soll's rote Rosen regnen. Trotzig fordert sie Liebesbeweise ein und guckt zugleich zurück auf ihr Leben, auf die 16-Jährige von einst, da will sie alles oder nichts. Shirin Eiser, schwarze Plateauschuhe, blumig schwingendes Kleid, ist diese wilde Hilde.
Die junge Hilde ist eine Frau, die im Nationalsozialismus ihre Jugend verbracht hat, die kämpfen musste, um ihrem Beruf oder ihrem Wunsch nachzugehen, die wirklich eigentlich nur große Steine zu bewältigen hatte. Und deswegen ja auch der Titel Alles oder Nichts, die es manchmal geschafft hat, wenn sie diese Hindernisse überkommen hat, zu einem Alles zu kommen, zu einem großen Erfolg zu kommen und dann aber wieder nach unten zu fallen.
Einer dieser großen Steine ist die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule mitten im Krieg. Im Nachkriegsfilm »Die Mörder sind unter uns« wird sie 1946 einem größeren Publikum bekannt. Hildegard Knef heiratet einen US-Amerikaner, zieht nach Hollywood, bereitet den Weg für viele. Vasco Böhnisch, Intendant des Schauspiels Hannover.
Wegbereiterin war sie tatsächlich, dass sie die erste Deutsche nach dem Krieg in Hollywood war, dass sie als wahrscheinlich die erste Frau angefangen hat, eigene Liedtexte in dem Ausmaß zu schreiben und damit großen Erfolg gehabt hat. Wegbereiterin war sie, dass sie ihre Lebenserinnerungen, insbesondere aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, zu einem Weltbestseller geschrieben hat.
Liebe will riskiert werden, lautet das Motto der ersten Spielzeit unter Vasco Böhnisch. Immer wieder die Liebe zu sich selbst zu finden, sei das Risiko gewesen, das Hildegard Knef eingegangen ist, sagt der Intendant des Schauspiels Hannover.
Eins und eins, das macht zwei und du küss und denk nicht dabei, denn denken schadet der Illusion.
Kulturspiegelzeit am Dienstag hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. An das jüdische Leben in Niedersachsen erinnern landesweit mehrere Einrichtungen. Das Braunschweigische Landesmuseum zum Beispiel mit einer großen Ausstellung oder die Villa Seligmann in Hannover mit dem Schwerpunkt jüdische Musik und Kultur. Dazu gekommen ist jetzt ein außergewöhnlicher Gedenkort in Wolfenbüttel, die Samson-Schule. Besonders ist dieses Projekt, weil es nicht nur Vergangenes zeigt, sondern die Menschen, die heute in Wolfenbüttel leben, aktiv mit einbezieht. Studierende, Auszubildende, ebenso wie die städtische Zivilgesellschaft. Die Samson-Schule soll so ein Ort des Erinnerns, des Lebens und der Begegnung werden. Hans Steilmach war für uns dort.
An der vielbefahrenen B79 am Ortsausgang von Wolfenbüttel nach Braunschweig fällt unweigerlich ein wuchtiges, dreigeschossiges Backsteingebäude auf, die ehemalige jüdische Samson-Schule. Bis zu ihrer Schließung 1928 bot sie jüdischen Schülern eine moderne, reformorientierte Ausbildung und als Internat auch einen Wohnort.
Die Bedeutung der Samson-Schule geht weit über Niedersachsen hinaus. Sie ist sozusagen eine Widerspiegelung der Veränderung, die sich innerhalb des Judentums im 18. Jahrhundert entwickelt. Mit Moses Mendelssohn, der einst sagte, wir müssen die eigenen Ghetto-Mauern niederreißen. Neben der religiösen Bildung braucht es auch einer weltlichen Bildung.
Sagt Elke Vera-Kotowski, Chefkuratorin der Moses Mendelssohn-Stiftung, die die Konzeption der Samson-Schule entwickelt hat. In Zusammenarbeit mit der Stadt und gefördert vom Land Niedersachsen wurde das Gebäude umfangreich saniert. Im Erdgeschoss erinnert nun eine Dauerausstellung an die Geschichte der Schule. Großformatige historische Fotos zeigen einen quirligen Schulbetrieb. Neben einem Modell der von den Nazis zerstörten Wolfenbüttler Synagoge steht ein großer Touchscreen mit einer langen Namensliste ehemaliger Schüler und Lehrer. Beim Antippen erscheint eine Kurzbiografie oder ein leeres Feld, wenn noch keine Informationen vorliegen, erläutert Stefan Braukmann von der Moses Mendelssohn Stiftung.
Unser Ziel ist es, nach und nach auch die vollständigen Biografien der Personen, die hier mit der Samson-Schule in Verbindung standen, zu recherchieren. Dazu wollen wir eben auch die Bewohnerinnen und Bewohner hier aus dem Haus ganz gezielt anrufen.
Denn das Haus steht nicht leer. Entstanden sind dort auch gut 150 Mini-Apartments für Studierende sowie für Auszubildende des benachbarten Krankenhauses. Die ersten sind schon eingezogen, wie Laura und Tivian.
Es ist ganz schön. Ich habe leider noch nicht so viel von der Geschichte mitbekommen, aber eine coole Atmosphäre.
Ich finde schon, dass es ein besonderer Effekt ist. Wenn man jetzt jeden Tag hier ein bisschen rumläuft, sieht man im Flur Sachen, die so ausgestellt sind. Also da fühlt man schon den Unterschied.
In Zukunft, so das Konzept der Samson-Schule, sollen die jungen Leute historische Patenschaften für die Schüler von früher übernehmen, so Elke Vera-Kotowski.
Es gibt einige sehr berühmte Schüler, aber eben auch sehr viele, wo wir bis heute noch nicht genau wissen, was ist aus ihnen geworden. Und das ist das Ziel, die Studierenden und Auszubildenden, die in der Samson-Schule für eine Zeit lang leben, zu motivieren, sich mit Biografien auseinanderzusetzen,
Und so ist auch das Konzept angelegt.
Aber auch die Bürgerschaft Wolfenbüttel soll eingebunden werden. Menschen, die das Projekt unterstützen wollen, waren kürzlich zu einem ersten Treffen in der ehemaligen Aula der Samson-Schule eingeladen, die zu einem Veranstaltungsort werden soll, zu einem Ort der Begegnung und des Dialogs. Fast 30 kamen. Viele wollen mit ihrem Engagement vor allem ein Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus setzen.
Diejenigen, die sich antisemitisch äußern, die sind laut. Da muss man aufstehen und Gesicht zeigen und sagen, das ist so nicht in Ordnung.
Das ist ein wichtiger Erinnerungsort und damit natürlich auch zu erkennen, was sind eigentlich die Parallelen zu den heutigen, ich nenne das mal Menschenfängern, die versuchen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu zerstören.
Antisemitismus ist weit verbreitet, auch heute. Und wenn man die Beteiligung heute sieht, finde ich auch, ist das ein guter Auftakt auf jeden Fall.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen, das war's auch schon wieder. Eine Stunde lang ganz viel Kultur und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie auch mit dabei gewesen sind. Ich bin Martina Gielitzer und wünsche Ihnen jetzt noch einen ganz traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Bis zum kommenden Dienstag. Ich freue mich schon drauf. Tschüss.